Die großen Industrieländer scheinen allesamt in die Rezession zu rutschen. Die Stimmung ist schlecht, Konjunkturindikatoren zeigen nach unten und auch die Börsen sind kräftig unter Druck geraten. Und so richtet sich der Fokus von so manchem Anleger und Anlegerin nun wieder mal vermehrt auf vermeintliche Alternativen, so zum Beispiel auf Schwellenländeraktien. Doch diese hinken den klassischen Industrieländermärkten schon seit einiger Zeit hinterher. Haben die einst so dynamischen Märkte also ausgedient oder verdienen sie nach wie vor einen Platz im Portfolio? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Zunächst mal ganz grundsätzlich, was sind Schwellenländer eigentlich genau und wer gehört überhaupt in diese Kategorie?
Ja, Andreas, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt keine exakte und allgemein akzeptierte Definition, was denn nun ein Schwellenland ist. Man kann aber sagen, dass es sich, wie schon der Name sagt, um Länder handelt, die gewissermaßen an der Schwelle zum Industrieland stehen und den Entwicklungslandstatus bereits hinter sich gelassen haben. Damit hängt auch das vielleicht wichtigste Merkmal zusammen, nämlich die in der Regel hohen Wachstumsraten, sowohl aktuell als auch für die Zukunft erwartet. Meist haben Schwellenländer auch eine relativ junge Bevölkerung und einen aufstrebenden Mittelstand, der hungrig nach Wohlstand ist. Und das ist ja auch der Grund für das hohe Wachstum.
Ja, und wie sieht's mit der regionalen Aufteilung aus? Ich meine, da sprechen wir doch sicher am ehesten über Asien, Südamerika und Osteuropa, oder?
Ja klar, Andreas, das sind die wesentlichen Regionen. Wobei sich in den letzten Jahren ein ganz klares Übergewicht in Asien ergeben hat. Rund 3/4 der Unternehmen im bekanntesten Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets stammen aus Asien. Dasselbe gilt für die 10 am stärksten gewichteten Aktien im Index. Dazu gehören zum Beispiel der Chip-Gigant Taiwan Semiconductor, Samsung aus Korea oder auch Tencent und Alibaba, also große Internetkonzerne aus China. Osteuropa und Südamerika spielen mittlerweile nur eine Nebenrolle. Übrigens ist es kein Zufall, dass du bei deiner Aufzählung Afrika vergessen hast, weil Afrika, sieht man einmal von Südafrika ab, noch keine Schwellenländer hervorgebracht hat. Das hat auch was mit der Investierbarkeit an den dortigen Börsen zu tun und mit der Marktreife der dortigen Unternehmen. Ich denke aber, dass sich hier in den nächsten Jahren einiges tun wird. Zumindest hoffe ich das.
Oh ja, das hoffe ich auch. Da gibt es so viele spannende Länder, so viele spannende Ideen. Da ist so viel Potenzial in Afrika. Aber vielleicht können wir das ja in der Tat mal extra besprechen, weil Afrika ist wirklich, wirklich spannend. Jetzt zurück zu Asien. Wo liegen denn die Ursachen für das gewaltige Übergewicht des Kontinents, Karl? Ist jetzt Asien so stark oder der Rest so schwach?
Da ist an beiden was dran, Andreas. Vorwiegend liegt es aber an Asiens Stärke. Wenn man mal die jüngsten weltweite Krisenphase mit Corona und dem Krieg in der Ukraine ausklammern, war hier das Wachstum in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich höher als in den anderen Schwellenländerregionen und vor allem auch höher als in den Industriestaaten. Das liegt eben an der aufstrebenden und motivierten Mittelschicht in Asien, aber auch an der unglaublichen Kreativität, was die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen anbelangt. Und natürlich auch an der Arbeitseffizienz dort. Zudem haben manche Länder, allen voran China, diesen Prozess über Jahre hinweg auch mit entsprechenden staatlichen Konjunkturprogrammen erheblich angeschoben. Dagegen sind die anderen Regionen, insbesondere Länder Südamerikas, weit zurückgefallen. Denk nur an Brasilien, Venezuela oder Argentinien. Häufig Länder, die eigentlich aufgrund ihres Rohstoffreichtums extrem wohlhabend sein könnten. Stattdessen werden sie von korrupten Politikern zugrunde gerichtet. Das ist ein weiterer Grund, warum asiatische Länder unter den Schwellenländern die Nase vorn haben.
Ja, und dann nehmen wir doch mal die historischen Aushängeschilder für Schwellenländer. Da wurde mit den sogenannten BRIC-Staaten ja sogar mal eine ganz spezielle Kategorie geschaffen, weil das die absoluten Zugpferde sein sollten. Was ist denn hier seitdem passiert?
Naja, Andreas, BRIC steht ja für Brasilien, Russland, Indien und China. BRIC ist ein Kürzel, das der Chefvolkswirt von Goldman Sachs, Jim O'Neill, 2001 erfunden hat. Und weil es irgendwie eingängig ist, hat es sich verbreitet. Als ich das Kürzel das erste Mal gehört habe, dachte ich mir damals schon, dass es irgendwie nicht passt, weil damit völlig unterschiedliche Länder in einen Topf geworfen werden. Denn schon damals gab es kaum gegensätzlichere Länder als zum Beispiel Russland und Brasilien. Letztlich hat es sich ja auch nicht bewährt, denn eine nennenswerte wirtschaftliche Entwicklung haben seither nur China und Indien vorzuweisen. Beide Länder waren in den letzten Jahren vor der Krise wirtschaftlich sehr erfolgreich. In den letzten 15 Jahren ist China mit 8% und Indien mit rund 6% pro Jahr gewachsen. Der einstige Schwellenländer-Liebling Brasilien bringt es dagegen nur auf rund 2%. Brasilien hat nach wie vor riesige Probleme. Überbordende Bürokratie, komplexes Steuersystem, schlechte Infrastruktur, langjährige wirtschaftliche Reformunfähigkeit. Extrem problematisch ist natürlich auch die jüngste politische Ausrichtung unter Bolsonaro, der viele Investorinnen und Investoren abschreckt. Die Regierung Bolsonaro hat zwar mit einer Rentenreform einen Meilenstein gesetzt, aber das Reformtempo hat bereits vor den aktuellen Wahlen deutlich nachgelassen. Und Russland hat sich durch Putins Wahnsinn ja in allen Belangen disqualifiziert. Am Kapitalmarkt ist das Land in die Bedeutungslosigkeit gestürzt.
Und wenn man sich die Lage in Brasilien und Russland vergegenwärtigt, Karl, muss man bei Schwellenländern die politische Komponente grundsätzlich stärker berücksichtigen als bei den klassischen Industriestaaten? Ich meine, auch in China läuft ja nicht alles einwandfrei ab.
Alles nicht einwandfrei ist eine schöne Untertreibung der politischen Risiken in China, Andreas. Denk nur an Taiwan. Aber auch in den Industriestaaten gibt es politische Länderrisiken. Schau nur nach Amerika. Der Wirtschaftsmacht Nummer 1. Dort war mit Donald Trump das personifizierte politische Risiko 4 Jahre lang sogar auf dem Präsidentenstuhl. Aber in der Tendenz gebe ich dir schon recht. In den Schwellenländern ist die politische Stabilität oft nicht so hoch wie in den Industrieländern. Deswegen ist es hier ganz besonders wichtig, dass die Anlagen möglichst breit gestreut sind.
Schwellenländer galten mal als dynamisch, aber zuletzt war doch ziemlich die Luft raus, Karl, auch in Relation zu Industrieländeraktien. Was steckt dahinter?
Das stimmt, Andreas. Das war zuletzt schon recht enttäuschend, wenn man bedenkt, dass es früher viele Phasen gab, in denen Schwellenländeraktien zwar stärker geschwankt haben als Industrieländeraktien, aber letztlich auch mehr eingebracht haben. Diese Tendenz scheint sich aber abzuschwächen, und zwar schon seit längerem. In der Stammwährung Dollar gerechnet hat sich der MSCI World in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, während der MSCI Emerging Market mit rund plus 10% fast auf der Stelle getreten ist. In den letzten 5 Jahren war der Unterschied sogar noch dramatischer, ein Plus von 35% für den MSCI World und minus 15% für den Emerging Market Index. Das ist natürlich ziemlich frustrierend. Andererseits sind solche Vergleiche natürlich immer Momentaufnahmen eines bestimmten Zeitabschnitts. Auch in den letzten 10 Jahren gab es Phasen, in denen die Schwellenländer die Nase vorn hatten. Aber du wolltest ja auch wissen, warum die Märkte gerade in den letzten Jahren so schwach waren. China spielt hierbei aufgrund seiner erfolglosen Null-Covid-Strategie eine besondere Rolle. Viele Lieferkettenprobleme gingen von China aus. Das betrifft das Land natürlich unmittelbar selbst, aber eben auch viele Handelspartner in der Region, wie zum Beispiel Korea. Und das schlägt natürlich auch auf die Aktienkurse durch. Dabei sollte man aber auch nicht vergessen, dass sich Aktien aus China, Korea und Taiwan in den letzten Jahrzehnten über viele Jahre hinweg weit überdurchschnittlich entwickelt haben.
Na, gibt es denn jetzt Aussicht auf Besserung? Also wie sieht es zum Beispiel aktuell wirtschaftlich aus? Haben Schwellenländer die Chance, sich von der allgemeinen Abwärtsdynamik der Konjunktur in den Industriestaaten abzukoppeln?
Also wirklich loslösen können sie sich nach meiner Einschätzung nicht. Denn der Lieferkettenproblematik können sich auch die asiatischen Länder nicht entziehen. Zwar sind Wachstumsraten in den Schwellenländern noch deutlich höher als die in den USA und Europa. Für dieses Jahr rechnen Volkswirte zum Beispiel mit rund 3% über alle Schwellenländer hinweg. Auch China und Brasilien dürfen sich in diesem Bereich bewegen. Für Amerika und Europa wird ja sogar mit einer leichten Schrumpfung der Wirtschaftsleistung, also einer Rezession, gerechnet. Aber 3% sind für die Schwellenländerverhältnisse eben kein vernünftiges Wachstum mehr. Wenn du an die Zahlen denkst, an die viele Schwellenländer fast schon gewöhnt waren. Indien scheint übrigens mit einer Schätzung von rund 7% für 2023 ein Ausreißer zu sein. Trotz der aktuellen Probleme sollte man Schwellenländer aber nicht abschreiben. Die Chancen dort und die entsprechenden Wachstumspotenziale sind ja nicht verschwunden, nämlich eine junge Bevölkerung, mit Ausnahme von China, eine wachsende und hungrige Mittelschicht, starker Unternehmergeist und teilweise auch große wertvolle Rohstoffvorkommen. Ich glaube, dass Asien noch für lange Zeit die wachstumsstärkste Region weltweit bleiben wird. Deshalb wird der Kontinent weiter viele Investitionen anziehen.
Du hast hier und da China angesprochen. Müssen wir natürlich auch, wenn wir über Südostasien reden. Ich möchte es gerne aber noch ein Stück weit vertiefen, denn da liegt ja nun wirklich einiges im Argen. Man hat den Eindruck, es läuft ohne China nichts in den Schwellenländern. Wie viel Sorgen müssen wir uns da machen?
Natürlich ist es ein Riesenproblem, dass China nicht von seiner strikten Null-Covid-Politik abrücken will. Von unserer Warte aus gesehen ist das völlig unverständlich. Schließlich sind zig Millionen Menschen von Lockdowns betroffen, obwohl in China nur einige hundert Neuinfektionen pro Tag entdeckt werden. Andererseits würde eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie aber wegen der geringen Impfquote bei den über 80-Jährigen von rund 60% zu vielen Todesfällen führen. Hier könnte eine große Impfkampagne helfen, insbesondere mit den wirksameren westlichen Impfstoffen. Aber China schaltet auf stur, vermutlich aus Prestigegründen, denn es kann ja nicht sein, dass der unterlegene Westen eine bessere Covid-Strategie oder gar einen besseren Impfstoff hat als China. Der wirtschaftliche Schaden dieser Sturheit ist riesengroß. Nur Covid stört die Lieferketten und drückt den Konsum. Außerdem finden viele chinesische Hochschulabsolventen und Absolventinnen derzeit keinen Job mehr. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt auf einem Rekordniveau von 20% und das bei einer allgemeinen Arbeitslosigkeit von 4%. Das Besondere dabei ist, dass China ja ohnehin ein großes demografisches Problem hat. Es gibt viel zu wenig Junge und von den wenigen, die es gibt, haben 20% keine Arbeit.
Wow, Karl, da malst du ja ein echt düsteres Bild für China.
Nein, da verstehst du mich falsch, Andreas. China hat zwar große Probleme, aber die sind nicht unlösbar. Letztlich glaube ich, dass es Präsident Xi mit der Covid-Strategie nicht auf die Spitze treiben wird. Denn wenn die Wirtschaft zu sehr darunter leidet, bekommt er noch ganz andere Probleme. Wenn die Unzufriedenheit wächst, kann das auch die chinesische Führung nicht kalt lassen. Nicht, weil sie so empathisch ist, sondern weil sozialer Friede wichtig für den Machterhalt ist. Auch die Probleme auf dem stark fremdfinanzierten Immobilienmarkt sollten die Chinesen auf mittlere Sicht in den Griff kriegen. Belastungen gab es in den letzten Monaten auch, weil Chinas Führung die großen Tech-Konzerne stärker an die Kandare genommen hat. Hier geht es um das Aufbrechen von Monopolstrukturen und Datenkontrolle. Um diese Probleme ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Auch hier gehe ich davon aus, dass es kein politisches Interesse gibt, die Konzerne bis zum wirtschaftlichen Ruin zu drangsalieren. Alles in allem hat China trotz aller Probleme eine herausragende Bedeutung unter den Schwellenländern. In MSCI Emerging Market Index ist China zum Beispiel allein mit gut 30% gewichtet. Und auch die globale Bedeutung als zweitgrößte Wirtschaftsmacht ist natürlich immens. Ich glaube nicht, dass das die chinesische Führung ernsthaft aufs Spiel setzen wird.
Also grundsätzlich scheint es ja langfristig noch genug Potenzial in den Schwellenländern zu geben, Karl. Ein Ausstieg drängt sich dann ja da wohl nicht auf, oder? Also gibt's da jetzt nicht sogar eher Einstiegschancen bei den aktuell doch recht günstigen Kursen?
Andreas, du gibst es wohl nie auf, mich zum Market Timing überreden zu wollen. Aber ich bleibe standhaft. Insbesondere für Schwellenländeraktien gilt unser Grundsatz, dass du dich bezüglich Ein- und Ausstiegsentscheidungen nicht von den aktuellen Marktlage und auch nicht von irgendwelchen Zukunftseinschätzungen leiten lassen darfst. Am prognosefreien Investieren kommt man auch im Schwellenländermarkt nicht vorbei. Und da schont die Nerven und den Geldbeutel. Breit streuen mit ETFs kannst du auch prima im Schwellenmarkt. Und der beste Einstieg, du weißt es, ist immer jetzt.
Oh ja, das weiß ich wirklich. Davon träume ich schon nachts übrigens mittlerweile. Aber da muss ich nochmal nachbohren, Karl. Schwellenländer gelten ja gemeinhin als sehr anfällig für Kursrückgänge, vor allem dann, wenn die großen Notenbanken an der Zinsschraube drehen. Wie verhält sich das jetzt im aktuellen Zyklus? Also wäre das nicht doch ein Grund, bei Schwellenländern erstmal abzuwarten?
Andreas, jetzt kommst du mit der alten Story, steigende Zinsen in den USA, fallende Schwellenländeraktien um die Ecke. Ich will die zugrunde liegende Logik ja auch nicht bestreiten. Es ist schon richtig, dass bei unruhigen Märkten oft Geld aus den Schwellenländern abfließt. Denn dann werden oft Papiere mit höherem Unsicherheitsfaktor aufgelöst und es werden die sogenannten sicheren Häfen gesucht. Und das sind wegen der wirtschaftlichen Vormachtstellung oft Dollaranlagen, insbesondere festverzinsliche. Aber der Zusammenhang steigende US-Zinsen und fallende Schwellenländeraktien ist kein Naturgesetz. In 3 von den 6 Zinssteigerungsphasen seit 1988 hatten die Emerging Markets sogar die Nase vorne. Das heißt, ihre Aktien sind sogar besser gelaufen als die der Industriestaaten. So viel auch hier zum Thema Prognosesicherheit. Doch selbst wenn der Zusammenhang gilt, niemand weiß, wann die Schwellenländer wieder Fahrt aufnehmen. Und dann kann es wieder zu Rückflüssen in die Schwellenländer kommen. Und da sind wir wieder bei der Anfälligkeit von Prognosen. Und darum sollte auch die Schwellenländerquote im Depot nicht laufend aktiv angepasst werden. Das kostet am Ende nur Rendite.
Naja, aber wie schwer sollte man denn nun Schwellenländer insgesamt in einem Aktienportfolio gewichten, Karl?
Andreas, du kennst unseren Grundsatz, man sollte sich immer an der tatsächlichen Kapitalverteilung am gesamten globalen Aktienmarkt orientieren. Und da liegen wir derzeit bei rund 14%. Der Rest liegt dann in Industrieländeraktien.
Okay, festhalten müssen wir 14%, haben wir verstanden. Und abschließend vielleicht nochmal kurz und prägnant, Karl, gehören Schwellenländer in jedes Depot, zumindest mit 14%?
Eindeutig ja, denn Schwellenländer bei der Depotstrukturierung einfach außen vor zu lassen, würde bedeuten, einen wichtigen und in seiner Bedeutung stark wachsenden Teil der Weltwirtschaft einfach links liegen zu lassen. Dies widerspricht allen vernünftigen Grundsätzen einer langfristig angelegten Wertpapierstrategie. Der Sinn einer solchen Anlage ist ja, die Kraft der Weltwirtschaft so gut wie möglich für sich arbeiten zu lassen. Das manchmal zu hörende Argument, dass man sich damit zusätzliche Risiken ins Depot holt, zieht nicht wirklich. Denn mit dem gleichen Argument könnte man sich ganz grundsätzlich gegen die Internationalisierung der Depotstruktur wehren. Aber alle Forschung und übrigens auch alle Erfahrung bestätigen die Faustformel, je internationaler, desto besser. Und besser heißt in diesem Fall ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis.
Und zum Schluss noch mal ganz kurz, Karl, welchem Schwellenland traust du nun am ehesten zu, dass es in die Liga der weitgehend entwickelten Industriestaaten aufsteigt?
Das ist wirklich eine echte Preisfrage, Andreas, und nicht ganz so einfach einzuschätzen. Aber ich würde am Ende auf Südkorea tippen.
Spannend. Südkorea. Hätten wir vielleicht auch ein neues Reiseziel definiert mit Seoul. Ist in der Tat eine spannende Stadt, die wir hier nochmal zitiert haben am Ende eines spannenden Podcasts. Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt, dafür. Meine Damen und Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie loswerden unter podcast@quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.